OM Coffee, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Koch. OM Coffee.
Let's get ready to rumble!
OM Coffee.
Yeehaw, genau. Das ist gut. Ja, wir hatten gerade ein bisschen zeitliche Probleme, deswegen ist es schön, dass das jetzt doch noch alles so funktioniert hat. Hallo Olaf, grüß dich.
Hallo Markus, grüß dich.
Von wem ist eigentlich dieser Kaffeemaschinen-Sound am Anfang?
Den von wem? Gute Frage, den habe ich da eingebaut, ne?
Ich glaube, du warst das,
ja. Ja, krass, ja.
Ja. Ja, gut. Ja, auch wie beim letzten Mal. Ich weiß nicht, wer beim letzten Mal schon gehört oder live dabei war, weiß ich natürlich nie. Auch heute, das hier nehmen wir wieder live auf. Das heißt, wird live gestreamt auf YouTube, LinkedIn, Twitter, X, sorry. Da bin ich ja noch ewig gestrig. Wie kann ich das Twitter nennen? Und wobei ich es lustig finde, ist, dass es zum Beispiel immer noch, ich meine, es gibt noch die Domain, es gibt noch TweetDeck. Also ich finde, das ist so der schlechteste Rebranding, was ich je gesehen habe.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, vielleicht geht's ja nochmal zurück. Wie auch immer, also wir nehmen das hier quasi live auf. Die meisten von euch werden mit dem Kopf schütteln, werden sagen, was soll das? Ich höre es doch jetzt als Podcast natürlich. Aber wenn ihr dabei sein wollt, dann genau, könnt ihr an diesem Termin immer gerne teilnehmen und dann können wir auch ein bisschen miteinander chatten und so. Ein paar sind auch schon da. Der Klaus Michael Kaiser hat sich gerade schon eingeloggt, wundert sich, hey, seit wann ist das ein Stream, kennen nur den Podcast? Ja, ehrlich gesagt, seit dem letzten Mal. Also so, noch nichts Schlimmes verpasst. Okay.
Wir haben
vier Themen. Vier Stück sogar diesmal. Ja, wir haben jetzt sogar neuerdings eine Themenkonferenz, wo wir uns schon Tage vorher zusammensetzen, was, glaube ich, auch notwendig ist. die Anja schreibt übrigens gerade hier auf LinkedIn, unbedingt schlechtester Rebrand. Hallo zusammen. Ja, auch für dich. Ja, das mit Twitter, muss ich sagen, ist jetzt nicht das erste Thema, aber ich habe wirklich selten sowas Schlimmes, sowas Schlechtes gesehen wie das. Und es tut mir auch leid für eigentlich einen Brand, dem ich sehr verpflichtet bin oder wo ich Twitter nutze ich halt schon wirklich jetzt seit Ewigkeiten und find's schade, wie das so den Bach untergeht.
Ich habe meinen Account seit 2009. Ich habe versucht, letztes Jahr mit Twitter ein bisschen warm zu werden, aber irgendwie hat das mit LinkedIn besser funktioniert und irgendwie ist Twitter jetzt auch nur noch zweite Wahl wieder für mich und ich bin jetzt, also für mich stört's nicht groß, wenn das den Bach runtergeht.
Ich finde es schade, weil bei mir hängen da ein paar Workflows dran. Also jetzt, wenn man mir das soziale Netzwerk wegnimmt, okay, dann ist es halt so. Aber zum Beispiel der SEO-Monatsrückblick, der speist sich aus dem, was ich auf Twitter schreibe und so. Also das, okay. Ja, würde ich auch anders hinbekommen. Es gibt ja auch Threads und so und Mastodon.
Ja, das muss man nochmal alles wieder neu aufbauen. Das ist dann natürlich schon ärgerlich, wenn wenn man sich so ein Netzwerk aufgebaut hat und dann macht das so ein Typ, so ein Verrückter einfach kaputt.
Gut, das hatte ich mit Xing aber auch schon. Ne? Das ist ja, irgendwie wiederholt sich alles.
Wollen wir in die Themen?
Ja, ich fände das gut. Thema Nummer eins. Ich werde es mal pitchen, ich habe es auch reingebracht. Ich habe mir das Line-up der SEO-Konferenzen mal angeguckt, oder der Search-Konferenzen, sagen wir es besser so, was jetzt im zweiten Halbjahr so ansteht. Und ich habe mir die die Agenda von denen jeweils angeguckt.
Agenden.
Ja, es ist, ich habe ein großes Latinum, aber dafür reicht es jetzt nicht mehr. Ich habe mal angeguckt, was haben wir eigentlich so alles anzubieten und wie AI-lastig sind wir eigentlich. Und ich sehe hauptsächlich vier Konferenzen, die jetzt anstehen. Einmal die SMX Advance, 13. 14. September Berlin. Habe ich gezählt 24 Vorträge, davon 6 was mit AI im Namen, also 25%. UMT, 13. Oktober in Mainz, habe ich gezählt, 21 Vorträge, davon 5 offensichtlich was mit AI, also wo es auch im Titel drin steht und so, wären für mich 24%. SEO Day, 2. November in Köln, 30 Vorträge, also 3 Tracks, 10 Vorträge, 30 Stück, davon waren 5 AI, macht rechnerisch 16%. Und dann haben wir noch die SEOCom in Salzburg, 24. November, habe ich gezählt, 23 Vorträge nach aktueller Agenda. Und davon 2 ganz offensichtlich was mit AI und das macht 8,7%.
Kurze Frage, AI oder ChatGPT?
Also hauptsächlich muss man ganz ehrlich sagen, und das finde ich auch vielleicht ein bisschen nicht fragwürdig, aber ich habe mich drüber, also es hat sehr viel wirklich mit dem operativen Aspekt zu tun, genau, also ChatGPT.
Und ich habe nur die Zeit gehabt, mir die Agenda von der SEOCom anzugucken und da ging es in erster Linie um ChatGPT, also den operativen Teil quasi von AI, also gerade was in Richtung, ja genau, ChatGPT halt geht. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass auf einer Search-Konferenz nicht über SGI gesprochen wird, groß. Weil eigentlich SGI bestätigt wurde von Google, dass es kein Experiment ist, sondern in den nächsten Jahren definitiv auf uns zukommen wird und das ein radikaler Change sein wird. Und ich mich wundert, warum punkto AI da so wenig zu ist.
Ich glaube, der Hauptgrund ist der, dass einfach kaum einer Zugriff darauf hat. Also ich sag mal so in der breiten Masse jetzt, weil du halt VPN brauchst und noch ein paar andere Sachen bewerkstelligen musst, um aktuell darauf zuzugreifen. Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen gerade bei der SEOCom die Idee dahinter, dass man die Agenda jetzt sehr spät live gestellt hat, respektive auch die Zusagen an die Speaker gingen sehr, sehr spät raus. Also jetzt sind wir ja Anfang August und was schon sehr, sehr spät ist. Und das passierte damals mit der Begründung, dass man halt gesagt hat, ja, wir wissen nicht, was alles noch passiert und die Agenda stellen wir jetzt ganz spät live. Angesichts dieser Argumentation fand ich es jetzt auch etwas seltsam, wie wenig AI oder auch SGI oder ChatGPT da reingeflossen ist. Es wird mit Sicherheit in einigen Vorträgen mitschwingen und wir alle wissen auch noch nicht, was bis dahin passieren wird. Ich glaube nicht, dass es bis dahin live gehen wird für die breite Masse der Gesellschaft.
Also es gibt, also wenn man ein bisschen, also ich folge ja vielen amerikanischen SEOs und es gibt schon sehr viel Praxisberichte von inzwischen. Also man kann sich, denke ich, auch in Deutschland inzwischen ein ziemlich gutes Bild von dem ganzen Thema machen. Also egal, da muss ich da was zu machen.
Vielleicht ist das so, ja. Ich habe mich insgesamt auch gefragt, so ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ne? Ich hatte ja so die Zahlen genannt, einmal 25% bis runter auf 8,7%. Was wäre eigentlich gut? Ne? Also ich finde so, auf der einen Seite freue ich mich, wenn auf den Konferenzen mehr über Basics und Best Practices gesprochen wird. Also gerade so, weiß ich, ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind, natürlich wieder ein paar Tool-Themen, aber auch International SEO-Themen, überhaupt Content-Erstellung, Content-Strategie finde ich natürlich alles super. Auf der anderen Seite denke ich halt auch so, dass Konferenzen eigentlich der Ort sein müssten, wo wir auch über den neuen geilen Scheiß sprechen. Ist natürlich immer schwierig, da eine Balance zu finden. Aber gerade bei der SEOCom, muss ich sagen, fand ich es jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig. Da hätte ich mir mehr von gewünscht, muss ich.
Von AI-Vorträgen jetzt?
Also insgesamt dieser Themenkomplex AI, SGI, yeah. ChatGPT. Und natürlich noch weitere Tools. Also das wird immer gerne so auf ChatGPT beschränkt. Also ich glaube eher, weil es so der gefühlte Marktführer ist dafür. Vielleicht auch zu Recht. Aber ich hätte mir für eine Konferenz mehr gewünscht, glaube ich.
Also ich bin vielleicht liegt es auch daran, ich bin ein bisschen AI-müde. Außer was das SGI-Thema angeht und die Auswirkungen. Aber was ChatGPT und Prompts angeht, bin ich doch sehr ermüdet langsam. Und am Schluss, ich glaube, dass sich vieles wiederholen wird in den Vorträgen. Und deswegen finde ich es eigentlich mehr als genug, was ich da gesehen habe. Zumindest jetzt bei der SEOCom, wo ich reingeguckt habe. Ich habe jetzt die anderen Themen und so nicht gesehen. Also am Schluss, auch das, was bei LinkedIn durch meinen Feed zum Beispiel strömt, wiederholt sich doch jetzt stetig. Es sei denn, es sind irgendwelche News, ne? die es zu irgendwelchen neuen Sprachmodellen gibt oder irgendwelche, hier jetzt dieser GPT-Bot, der jetzt gestern, glaube ich, kam das, glaube ich, raus. Das ist natürlich spannend, ne? Aber das sind ja eher News, hat ja eher News-Charakter. Aber das, was so an operativen Dingen dadurch durch meinen Stream läuft, wiederholt sich doch ziemlich stark langsam.
Also ich glaube, Müdigkeit, und es gibt ja auch diesen Begriff der AI-Fatigue, also dass es wirklich so sehr viel, dass so viel auf einen eingeströmt ist, eine Zeit lang an neuen Tools und du überhaupt keine Zeit mehr hattest, dir das alles anzugucken. Müde ist natürlich vielleicht im Moment, dass so ein Punkt erreicht ist, wo es eigentlich nicht wirklich echt vorwärts geht. Ne? Also wir kennen jetzt alle die SGE, aber irgendwie passiert damit jetzt auch real gar nichts. Ne?
Na, die SGE jetzt weniger, ich meine jetzt wirklich auf ChatGPT vor allen Dingen bezogen, das wiederholt sich doch ziemlich stark langsam. Ich glaube, bei SGE, da liegt es halt darum, dass da erstmal die Praxiserfahrung kommen muss. ChatGPT ist, finde ich, ich bin ChatGPT müde, sagen wir es mal so. ich frage gerade der Michael Bayer, ist es wirklich künstliche Intelligenz oder doch nur Deep Learning, Machine Learning mit randomisierten Output? Machine Learning, Deep Learning ist ja ein Teil von künstlicher Intelligenz, also ist ja ein Teilbereich, also gehört es ja auch dazu. Ja. Randomisierten Output, ja, also randomisiert, es wird nach Wahrscheinlichkeitsscores Wörter aneinander gereiht, ob das nun randomisiert ist, es ist ja schon ein bisschen nach System, zumindest nach diesen Wahrscheinlichkeitsscores.
Zumindest ist es keine echte Intelligenz, es ist auch keine generelle Intelligenz, es ist halt eine Maschine, die sich wahnsinnig viel Text angeguckt hat und gut nachplappern kann. Ich glaube, der Begriff ist halt schwierig, weil Intelligenz, da ziehen wir immer gleich so die Parallele zum Menschen. Das ist es natürlich jetzt, also wirklich intelligent ist es natürlich nicht wirklich. Das ist natürlich so.
Worauf wollten wir eigentlich hinaus bei den
Nur mal so den Überblick nochmal verschaffen. Ich selber bin übrigens auf dreien davon dabei, also SMX, Advanced, SEO Day und SEO.com. Freue ich mich auch drauf. OMT mache ich nicht, das liegt in den Herbstferien und aus Gründen. Ich freue mich drauf und wie gesagt, ich fand es auf der einen Seite fand ich es ein gutes Zeichen, dass viel über Basics gesprochen wird und Basics hat vielleicht immer noch so einen negativen Beigeschmack, den sehe ich eigentlich nicht wirklich, sondern es ist halt so blöd ist es, aber viele da draußen und gerade der ganze Mittelstand und so, der steht halt noch vor den Basics. Und deswegen macht es auch nur Sinn. Ich habe mir zum Beispiel für den SEO Day auch überlegt, worüber will ich sprechen. Und ich könnte natürlich die 10 besten ChatGPT-Module vorstellen. Aber ich habe mich dafür entschieden, ich mache halt jetzt was zum Thema SEO für B2B, weil da sehe ich den größten Handlungsdruck, also wo man wirklich noch sinnvoll Leute erreichen kann.
Und damit sprichst du wahrscheinlich am ehesten deine Kunden an.
Darüber denke ich natürlich auch nach, das ist logisch. Ne? Nee, klar ist das ein Thema, ne? Aber gerade ChatGPT, wo du eben das müde sagtest, so ich auch das ist natürlich meine Sorge, ne? Dass du jetzt in 3 Monaten irgendwann einen Vortrag hältst und dann eigentlich will es auch schon keiner mehr hören, ne? Weil jeder hat damit rumgespielt. Jeder hat die Grenzen ausgetestet, jeder hat die Grenzen kennengelernt und hat 3 Module installiert und gut ist. Ich weiß nicht, vielleicht kommen wir auch an so einen Punkt, wo das Thema jetzt erstmal ein klein bisschen aufgebraucht ist, weil eben viele Leute es auch einfach nicht mehr hören können oder sondern ja diese Müdigkeit entwickelt haben.
Du hast noch die Frage bei den Konferenzen aufgeschrieben, ist es sinnvoll, richtig erst spät mit der Agenda rauszukommen?
Ja, das fand ich aber der SEO.com diesmal irgendwie nicht seltsam, aber es war erstmal anders. Und ich frage mich natürlich, ob für den typischen Besucher wirklich wichtig ist, die Agenda anzugucken und dann zu sagen, okay, fahre ich hin oder fahre ich nicht hin? Oder ob man nicht einfach sagt, okay, ich war jetzt 9 Jahre auf der SEO.com, das 10. Jahr gebe ich mir auch, egal was da jetzt kommt. Das kann ich aber nicht beurteilen. Also ich fand das auf jeden Fall erstmal etwas, was ich mir durchaus angeguckt habe. Für mich als Speaker war es natürlich irgendwie blöd, relativ spät zu wissen, ob ich da jetzt hinfahre oder nicht. Das soll die Besuchenden nicht interessieren, aber Ja, ich weiß nicht, ob das ein guter Schritt ist, weil bei anderen Konferenzen hast du ja typischerweise so 6 Monate vorher, hast du die Agenda dann eigentlich auch. Nicht, dass ich die 6 Monate brauche als Besucher, um mich darauf vorzubereiten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für manche auch eine Kaufentscheidung ist. Ja. Das wäre so was, was ich noch zu dem Thema zu bieten hätte. Olaf, wenn du was sagst, höre ich dich nicht mehr.
Das ist schlecht. Ich höre dich noch.
Du hörst mich noch, das ist auch gut. Dann liegt es wahrscheinlich
an mir. Das ist gut. Sprich, ich scheine noch drin zu sein.
Du bist noch drin, so.
Ja.
Jetzt habe ich dich wieder.
Ja.
Ich glaube, der Fehler war halbwegs auf meiner Seite. Wir könnten zum zweiten Thema übergehen.
Ja.
Du hattest
das habe ich gepitcht. Hm? Und zwar geht es um dieses Thema generell. Erstmal, das ist mir in einem Punkt halt in den letzten Wochen über den Weg gelaufen. Und zwar hat Google ja, wo wir ja schon über SGI gesprochen haben, sich dann doch wohl doch entschlossen, jetzt Referenzlinks in SGI, also in der AI-generierten Antwort, auszugeben, also die Quellen anzugeben, wo sie die Antwort her haben. Das war ja die große Kritik von vielen SEOs da draußen, vor allen Dingen SEOs, die kritisiert haben, natürlich haben sie das kritisiert, weil am Schluss würde das bedeuten, dass definitiv weniger Traffic auf Websites geht, wenn sie die Referenzlinks nicht mit angeben in den AI-Antworten. Und deswegen hatten viele SEOs, glaube ich, auch so ein bisschen Muffen, was das denn jetzt negativ, wie sich das negativ auf ihren Berufsstand auswirkt. Und haben doch ziemlich viel, sind sehr offen mit diesem Rant auch gegenüber Google umgegangen, haben sehr gewettert, haben Google dabei auch immer wieder markiert etc. Und jetzt kamen wohl die ersten Berichte, dass Google diese Links in den AI, die Referenzlinks in diesen AI-Antworten einfügt. Und es wurde so gefeiert von manchen, als ob es ihr Verdienst wäre, dass Google jetzt diese Links, Referenzlinks dort eingeführt hätte. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ob einem Weltkonzern, einem der größten Konzerne weltweit, wirklich die Meinung von SEOs so wichtig ist, dass sie ihre Produkte dementsprechend anpassen. Und ich habe da meine Meinung zu und glaube, das interessiert die eigentlich relativ wenig. Am Schluss muss deren Produkt funktionieren für den Nutzer und muss nicht irgendwelchen SEOs gefallen. Und das ist meine Meinung. Und ich hatte das, da war ich so ein bisschen ich fand das teilweise recht überheblich, dann das als Sieg von sich selber zu feiern, nach dem Motto, also wenn wir jetzt hier auf die Barrikaden gehen als SEOs, dass das irgendwelche Auswirkungen hätte, wie Google sein Produkt baut. Also das fand ich so ein bisschen, ja, was meinst du dazu?
Also ich glaube natürlich auch, dass der Druck recht gering ist, weil zum einen ich meine, die SEOs kommunizieren irgendwie primär mit John Müller, Martin Split, Dennis Sullivan und Co. Und die bündeln das vielleicht oder haben da sicherlich auch noch ein gewisses filtern das ja auch vor. Und dann ist die Frage, welchen Einfluss haben die eigentlich im Unternehmen? Und da glaube ich ja schon mal, zumindest mit einem der dreien hatte ich mal über das Thema gesprochen auf einer Konferenz und war etwas, ja, insgesamt auch ein bisschen irritiert, dass zum Beispiel in der Search Console Sachen nicht umgesetzt wurden, die er eigentlich für die SEOs empfohlen hatte. Und deswegen glaube ich, dass der Einfluss dieser Persönlichkeiten im Konzern natürlich auch relativ gering ist. Ich glaube, dass trotzdem Druck entsteht, natürlich zum einen, weil die großen SEO-Leute auch in der Regel große SEA-Kunden sind.
Ist das so?
Ich glaube schon, dass so ein Herr Otto.de oder so ein Herr Zalando.de da vielleicht
Na, die waren es weniger. Es waren tatsächlich viel Agenturleute und Dienstleister, die da gerantet haben, was ich da im Netz gesehen habe. Und die das auch so gefeiert haben als ihren eigenen Sieg. So, ne? Das waren wirklich eher die reichweitenstarke, vor allen Dingen amerikanische SEOs, die eher auf der Dienstleisterseite sind.
Ja. Und ich glaube natürlich, das, was ja traditionell immer ein großes Thema ist, ist Google und die Publisher. Und auch um da diverse Rechtsprechungen zu verhindern, muss Google natürlich oder sollte Google da korrekt attributieren und Deswegen kommen sie an der Stelle natürlich gar nicht drumherum. Und ich glaube natürlich auch, also überhaupt dieses ganze rechtliche Thema, da hat Google ja durchaus ein paar Baustellen gehabt in der Vergangenheit und sicherlich auch noch in der Zukunft. Und ich glaube schon, dass es hilft, wenn sie Links einbauen und nicht nur Werbelinks einbauen. Das dürfte den Case vielleicht insgesamt ein bisschen hübscher machen. Deswegen Druck haben sie schon, aber ich glaube, dass der nicht unbedingt von den SEOs kommt, sondern eher von den Staatsanwälten und von den zahlenden Kunden, die da eben doch siebenstellige SEA-Budgets lassen und dann trotzdem natürlich.
Ja, aber die Ads werden ja prominent dargestellt. Also wir haben ja auch, man gibt ja auch schon Screenshot von der SGE mit Ads über den Snapshot-Boxen.
Ja, klar.
Also bei den Ads können Sie das natürlich, also dass der Revenue-Stream und dass die Ads-Kunden weiterhin zufriedengestellt werden, das ist klar. Aber es ging ja speziell um diese SEO-Geschichte. Ich glaube, da haben die ja freie Hand. Ne? Aber am Schluss ist denen doch wenn es für das Nutzerverhalten gut ist und die Klicks auf den Ads nicht weniger werden, dann sind denen doch diese Referenzlinks in der AI-Box relativ egal.
Ach, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass ein Zalando oder so, die sicherlich gut Geld lassen bei SEA, erstmal ziemlich angepisst wären, wenn da der SEO-Traffic dadurch jetzt auf einmal weggehen würde. Und natürlich haben sie da irgendwo eine gewisse Marktmacht dann trotzdem. Also klar wird Google da Werbung einblenden müssen, das ist klar, weil sonst verdienen sie einfach nichts daran. Ich glaube schon, dass da eine gewisse Marktmacht da ist. Aber so hört Google jetzt auf die SEOs unbedingt, glaube ich nicht, sonst hätten sie uns in der Vergangenheit auch schon ein paar Sachen gegeben, nur um die SEOs zu befriedigen. Und das haben sie definitiv, da haben sie, glaube ich, einfach kein gewaltiges Interesse dran. Das sieht man auch daran, wie unendlich langsam die Search Console weiterentwickelt wurde in der Vergangenheit. Aber auch das ist einfach nach wie vor ganz bestimmte Statistiken, die wir gerne hätten, dass es die auch nicht in der Search Console gibt, obwohl man sie rein technisch gesehen bauen könnte. Es hat für sie einfach keine Relevanz und deswegen glaube ich jetzt persönlich, dass es ihnen egal ist, aber es steht nicht ganz oben auf der Liste, was die SEOs denken. Ja.
Und wenn man auch sieht, am Schluss sind diese Leute, die du genannt hast, vielleicht Gary Illich noch zu nennen, ne? Neben den drei, die du genannt hast, sind auch am Schluss die Teams, die sich dort mit Organic, glaube ich, beschäftigen, ich sag mal, in der Kommunikation, nicht bei der Ranking-Entwicklung, aber bei der Kommunikation zu Organic, waren immer schon relativ überschaubar an der Anzahl im Vergleich oder anteilig in denen, was sonst so in dem Konzern halt an Manpower sitzt irgendwie. Also am Schluss sind die genannten Namen auch oft Spokesman für den Konzern, wie sich ja oft auch zeigt, die in vielen Neuestentwicklungen auch gar nicht so tief drin sind. Ne? Also
ja.
Das ist, kann man, denke ich, dann auch festhalten. Wollen wir zu Punkt 3 kommen?
Punkt 3 kann ich gerne vorstellen, geht um einen LinkedIn-Post vom Stefan Vorwerk, sehr geschätzt, Head of SEO bei About You. Und ich weiß gar nicht, seit wann er das macht, aber schon relativ lange veröffentlicht er den DESI 250, guckt sich da die großen Online-Shops an und hat gerade in diesem Jahr auf der SMX auch basierend darauf einen sehr geilen Vortrag gehalten oder letztes Jahr auf der Campix, wo einfach so strategische Implikationen daraus, fand ich sehr spannend. Vorweg muss ich nehmen, ich werde noch einen Searchcamp-Podcast mit ihm aufnehmen die nächsten Tage, Wochen, Monate. Also wir werden uns zu diesem Thema, über das wir beide jetzt sprechen, auch nochmal austauschen. Er hat sich quasi angeguckt für diesen Post und den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Hat er sich angeguckt, wie relevant sind eigentlich redaktionelle Bereiche bei Online-Shops. Also klassisch Blog, Magazin, Ratgeber. Und hat dafür schöne Daten zusammengetragen und vielleicht ein paar Facts. 51% aller Shops, die er gesehen hat, haben einen Content-Bereich. Der Sichtbarkeitsanteil ist aber mit 2,6% im Vergleich zum Rest der Websites relativ gering. Und primär die Shops hauen halt gut rein, die Baumärkte oder Tierbedarf sind, weil es einfach ein hohes Suchvolumen gibt. Und Auch, glaube ich, weil mehr Leute einen Garten haben als Podcast-Mikrofone. Und auch, wo es einen hohen Wissensbedarf gibt. Also solche Themen funktionieren natürlich deutlich besser. Und er hat da ein paar Sachen daraus geschlussfolgert. Aber insgesamt geht es da sowieso um die Frage, wie wichtig ist das Ganze? Und vielleicht ein Punkt, der mir wichtig ist dabei, wenn wir uns solche Daten angucken, dann gucken wir immer nur auf Sichtbarkeitsdaten, die an sich schon schwierig zu nehmen sind manchmal, aber wir gucken nicht auf Conversions. Das geht leider nicht anders, weil wir diese Daten auch nicht öffentlich haben. Ne? Also ein Obi gibt jetzt nicht raus, irgendwie mit, oder möchtest du deinen Screen mit uns teilen? Das machen wir natürlich gerne. So, also jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Genau, Obi teilt das ja jetzt nicht mit uns und deswegen können wir nur mit Sichtbarkeitsdaten arbeiten, aber es ist natürlich trotzdem immer, das muss uns einfach allen klar sein, ist ein bisschen begrenzt. Ich hatte seinen LinkedIn-Post auch kommentiert, weil mir eine Sache aufgefallen war. Er hatte sich nämlich auch das Thema Backlinks angeguckt und da arbeite ich selber auch an einer Studie dazu, deswegen fiel mir diese Daten etwas komisch auf. Und da hatte er zum Beispiel gesehen, dass Stylight hatte über 1500 oder Backlinks von über 1500 Websites aufgebaut mit dem redaktionellen Content. Und wenn man sich die aber mal angeguckt hat, war das alles Grütze. Also das war so aus der Datenbank Majestic heraus, waren das einfach Quatschdaten oder so Schrottdomains, die dann darauf verlinkt haben. Also da bin ich schon sehr, sich einfach nur diese platten Daten anzugucken, ist einfach schwierig. Aber wir haben halt, weil wir in diese Shops reingucken können, keine tieferen Daten.
Die Frage, die ich da war, ich hatte da auch drunter kommentiert, unter dem Beitrag um Stefan, da ging es um die Frage, inwiefern sich Ratgeber-Content zu einem bestimmten Bereich auch auf die Information, auf die Transactional Queries und Pages halt auswirkt oder auswirken kann. Ja. Da hatte ich kommentiert, dass EAT, also wenn Google EAT bewertet, unterscheiden sie nicht zwischen Transactional und Informational in einem Thema. Sie unterscheiden nach Themenbereichen, aber nicht nach dem Search Intent. Und das ist das oder nach dem Art der Seite, also Verkaufsseite oder Informationsseite, sondern es geht nach Themenbereichen. Deswegen glaube ich schon, dass dir neben der Backlink-Akquise Content dabei auch helfen kann, es geistert dieser Begriff Topical Authority schon seit längerem durchs Netz, was von einem SEO, bekannteren SEO auch ein bisschen so getrieben wird. Wir nennen es semantische Themenwelten, die man dann dafür aufbauen muss, um diese thematische Autorität halt hinsichtlich EAT zu erlangen. Und ich glaube schon, dass das auch helfen kann, eben so im Ratgeberbereich auch helfen kann, sowohl auch über das Stärken der internen Verlinkung darüber, natürlich dann auch der transaktionellen Seiten, dann diese transaktionellen Seiten besser ranken zu lassen, also typischerweise Shop-Kategorie-Seiten etc. So. Und das war nochmal, denke ich, ein wichtiger Aspekt, den man nicht so richtig messen kann. Ne? Deshalb sind solche Untersuchungen halt so ein bisschen schwierig, ne? Was bringt jetzt so ein Ratgeberbereich dem Shop? Wenn man es im Sinne der Customer Journey betrachtet, und die Customer Journey bei den Produkten auch eine Rolle spielt, also dass man mehrere Touchpoints wohl benötigt, um ein Produkt zu verkaufen, dann macht es natürlich auch Sinn, im Awareness-Bereich schon Content zu schaffen, sprich Ratgeber-Content, um dann jemand schon mal die Marke zu präsentieren und den im besten Fall den Nutzer proaktiv zu den Produkten zu führen und dann zum Kauf zu führen. Genau, das war eben. Weil die Frage kam eben auf und die Frage ist berechtigt. Lohnt sich der Aufwand für einen Shop einen riesigen Ratgeberbereich aufzubauen, weil es erzeugt einfach Aufwand. Also lohnt es sich vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her? Und das ist schon eine Sache, dem man sich zumindest eine Frage, auf deren Antwort man sich annähern sollte und versuchen sollte, aufgrund der eigenen Daten vor allen Dingen anzunähern und nicht einfach, wir müssen jetzt hier einen Ratgeber aufbauen, um mehr zu verkaufen. Das sollte schon im Auge behalten werden, auf jeden Fall. Wir bauen so für Rossmann zum Beispiel auch ziemlich viel Ratgeber-Content auf in den letzten Jahren, haben in den letzten Jahren aufgebaut und wir haben schon Gefühl, dass sich das auch positiv auf jeden Fall auch auf die Shop-Kategorie-Seiten auswirkt.
Genau, Gefühl habe ich auch ganz oft, dass sich das positiv auswirkt oder dass es so eine ganze Website heben kann. Das auf jeden Fall. Ich würde auch noch einen Fehler vermeiden, nämlich, dass man diesen Ratgeber oder Magazin, diesen redaktionellen Bereich, nur als Inbound-Kanal sieht. Mhm. Also ich bin auch immer ein Freund davon, weiß ich, du hast einen Ratgeber, so verlege ich Laminat und den zum Beispiel proaktiv aus der Laminat-Rubrik zu verlinken und zu sagen, hey, hier ist übrigens auch eine Checkliste für dich, guck dir das mal an. Also auch da haben wir Fälle gehabt, wo wir Leute vom transaktionalen Bereich rübergeschickt haben in den informationalen und das hat hervorragend funktioniert.
Ja, auch interessant.
Ja, also nicht nur immer dieses Traffic-Argument und wir machen das für SEO, das, glaube ich, wird oft noch so gehandelt, muss aber natürlich nicht unbedingt so sein. Was ich natürlich so in der Praxis erlebe, ich gebe ja auch diese SEO-Seminare bei Shopware und da habe ich eben gerade nicht die Obis der Nation sitzen, sondern ich sag mal wirklich die kleinen Mom-and-Pop-Shops, auch, ich sag mal so die mittlere Liga und da merke ich ganz oft, also erstmal tun die sich mit redaktionellen Inhalten schwer, das ist definitiv so, einfach weil sie nicht den Headcount haben, um das gut abzubilden. Aber vor allem über Customer Journey, das hast du eben auch gesagt, das denken die in der Regel gar nicht nach. Also da wird fleißig drauf losgeschrieben. Dann stellt man irgendwie fest, hey, das hat uns ja gar nichts gebracht und dann lässt man es wieder sein. Weil Bock hatte da eh schon keiner drauf. Also das ist so auch das, was ich dann versuche an so einem Workshop-Tag immer auch mitzugeben. Macht's bitte nur, wenn ihr euch wirklich exakt darüber klar seid, was ihr da eigentlich macht, weil ansonsten könnt ihr da beliebig viel Zeit, Lust, Energie, alles verbrennen.
Und ich nenne es so schön immer Content-Marketing-Aktivismus.
Ja, irgendeiner hat mal gesagt, dass wenn man einen Blog hat, ist das gut. ja. Und mag alles sein. Ich glaube trotzdem, also gerade bei Obi, ne, liebe Grüße von hier an den Benedikt, ich glaube, da sitzen keine Idioten rum. Und ich glaube, dass die sich, dass die das wirklich machen, weil sie irgendwie gemessen haben, dass das auch positiv wirkt. Also man kann sich das ja genau angucken. Und ich persönlich glaube nicht, dass Obi jetzt nur einen Ratgeber hat, weil die anderen Baumärkte auch einen Ratgeber haben, sondern ich persönlich kenne aus unserem Kundenkreis Fälle, wo das Ganze nachweislich zu Conversions führt.
Also ich habe in unseren Customer Journey Management Workshops von Anfang an, also seit 6 Jahren, das Hornbach-Beispiel drin. Und die machen es schon sehr lange, sehr systematisch und sehr gut, wie sie proaktiv diese einzelnen Content-Assets, die sie produzieren, durch die Customer Journey miteinander verknüpfen. Das machen die sehr schlau. Da ist mir das als erstes aufgefallen und das nehme ich auch bis heute immer noch als Vorzeigebeispiel. Ist eben auch Baumarkt interessanterweise. Ne?
Ja. Das Einzige, der einzige Aussage, der ich widersprechen würde, definitiv ist, dass redaktionelle Inhalte gute Backlinks bringen. Das mag im Einzelfall passieren, das mag auch mal vielleicht ein bisschen mehr passieren, wie auch immer, aber im Großen und Ganzen, ich habe mir das ja für die SMX 22 oder 21 habe ich auch einen großen die große Maschine durchlaufen lassen und habe mir das angeguckt. Und ich war erschüttert, wie wenig Backlinks selbst die ganz großen redaktionellen Bereiche eigentlich wirklich bekommen. Also Backlinks im Sinne von echte Do-Follow-Links. Keine gekauften Links, auch die findest du massig. Ne? Also auch das ein häufiger Case. Man schreibt einen redaktionellen Beitrag und kauft dann 30 Links dazu. Kannst du auch machen. Nochmal, ich glaube, wenn du einfach so drauf losschreibst und du schreibst einen Ratgeber über Laminat verlegen, da wird mal einer aus Versehen drauf verlinken und vielleicht auch mal zwei.
Vor allen Dingen, wenn er gut rankt. Also meiner Erfahrung nach kommen die Links meistens oft nicht vor dem Ranking, sondern nach dem Ranking. Also was ja nicht schlecht ist, aber dann ist nicht der Grund, dass der Beitrag rankt die Links, sondern umgekehrt der Grund für die Links ist das Ranking.
Also gerade so mit Foren hat man das ja total oft. Einer stellt eine Frage im Forum und du hörst eigentlich schon im Hintergrund fast, dass jemand anders das einfach in Google eintippt und dann eine Antwort formuliert. Ja. Wobei da kommen jetzt in der Regel ja auch nur No-Follow-Links bei raus. Deswegen, die würde ich jetzt mal persönlich aussortieren.
Naja, aber auch Redakteure, wie arbeiten sie oft? Wenn sie recherchieren, benutzen sie Google und dann suchen sie halt nun mal die Treffer auf der ersten Seite raus und geben die dann im besten Fall als Referenz ein und ruckzuck hat man dann den Link, aber ne. Wollen wir zum letzten Punkt kommen, unserem letzten Themenpunkt? Oder hast du
von mir aus gerne. Ich hätte dazu nichts mehr. Du hast das Thema mitgebracht, deswegen.
Ich habe das Thema mitgebracht, deswegen teile ich das auch kurz hier mal.
Ja, ich hole das mal.
Also es ist von der lieben Dr. Kerstin Hoffmann. Also seit über 10 Jahren auch folge ich der guten Kerstin schon lange, weil sie hat damals dieses Wunder, also sie hatte eins der ersten deutschsprachigen Inbound-Marketing-Bücher rausgebracht tatsächlich und ich habe damals mich sehr viel mit Inbound-Marketing beschäftigt und es hieß damals nicht, es war das Prinzip kostenlos Buch, da stand nicht der Name Inbound-Marketing drauf, ging aber um Inbound-Marketing im Endeffekt. Und genau, die gute Kerstin hat einen Beitrag geschrieben zum Thema Zeitbudget für Social Media sinnvoll einteilen und Kerstin baut auch immer ganz gerne so Grafiken und die sieht man hier unter anderem auch. Ich weiß nicht, ob das kann man jetzt, glaube ich, bestimmt schlecht lesen. Was passiert, wenn ich hier draufklicke? Ja, hat funktioniert, perfekt. Ja. Genau, da sieht man, also sie schreibt da für alle, die uns nur zuhören können, sie hat eine Pyramide aufgestellt in der untersten Stufe der Pyramide, sich informieren, lesen, schauen, hören, dann die nächste Stufe liken, reagieren, dritte Stufe kommentieren und mitdiskutieren, vierte Stufe persönlich interagieren und Netzwerk ausbauen, fünfte Stufe andere Beiträge teilen und ganz oben eigene Inhalte produzieren. Also umgekehrt eigentlich, dass man viel mehr Zeit mit sich informieren, lesen, schauen, hören verbringen sollte und am wenigsten Zeit mit eigenen Inhalten produzieren. Das sehe ich etwas anders, deshalb habe ich diesen Beitrag hier auch so ein bisschen mitgebracht, weil wenn ich mich positionieren will, wofür ich LinkedIn ja vor allen Dingen nutze, in dem Bereich, dann konzentriere ich mich ja vor allen Dingen auf die eigenen Inhalte produzieren und vielleicht noch irgendwo kommentieren und mitdiskutieren. Wenn ich natürlich reiner Konsument bin, also sogenannter stiller Mitleser, dann sieht es eben dementsprechend vielleicht anders aus. Was meinst du?
Also ich sehe es ähnlich. Ich fand das auch ein bisschen vom Zeitbudget her ein bisschen komisch aufgeteilt. Ich glaube, einer der Punkte in diesem Beitrag ist ja auch zu sagen, okay, das mit den eigenen Inhalten, das sollte jetzt aber auch nicht einfach nur rausbrüllen sein. Also wo ich jetzt einfach nur sage, hey, ich habe das, ich bin geil. Wobei ich jetzt bei LinkedIn den Eindruck habe, vieles davon geht in diese Richtung.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Und vielleicht, was ich ein bisschen kritisch oder diskussionswürdig finde, ist dieser Punkt mitdiskutieren. Weil da merke ich immer wieder, LinkedIn ist da vielleicht noch ein bisschen rühmliche Ausnahme, aber geht es wirklich um Diskussion in sozialen Netzwerken? Also sollte es, überhaupt keine Frage. Deswegen auch der Name soziale Netzwerke. Ich habe hier so einen kleinen Aufkleber, der heißt, da steht halt irgendwie drauf, dass ich mich nicht an politischen Themen beteiligen soll, weil jedes Mal, wenn ich das getan habe, gab es irgendwie nur das große Rumgehaue. Also Diskussion an sich fände ich das eine sehr erstrebenswerte Sache, wenn sie denn wirklich passieren würde. Ich habe den Eindruck, da draußen will kaum jemand diskutieren.
Ich kann das tatsächlich differenzieren. Ich bestätige das. Ich habe letztens auch eine politische Diskussion wieder bei LinkedIn gesehen. Da musste ich kommentieren darunter, dass ich leider feststellen muss, dass hier schon ein ähnliches toxisches Diskussionsverhalten herrscht wie bei Facebook und Twitter. Ja. Da war ich so ein bisschen entsetzt, gerade bei politischen Themen. Also es scheint ein deutsches Problem zu sein. Zumindest sehe ich das so. Ich sehe halt, ich kann in Englisch, ich habe ja auch viel auch international diskutiere ich ja auch viel mit in Englisch und in englischer Sprache kommen mir die Diskussionen deutlich konstruktiver vor als in deutscher Sprache. Ich würde es mir nicht wünschen, aber ich habe das mein Eindruck, mein Gefühl, ohne das irgendwie belegen zu können.
Kann ich jetzt auch nicht so, also weder bestätigen noch von der Hand weisen. Irgendwie, ich merke nur, dass es oft einfach überhaupt nicht funktioniert. Also ich glaube, das ist im wahren Leben funktioniert das noch eher. Also wenn man sich gegenübersteht, Oder ja, vieles von dem, was Leute so schreiben, würde man sich nie face-to-face sagen, weil du hättest halt sofort die Faust in deinem Gesicht, gerade wenn du es in der dargebotenen Härte kommunizierst.
Hier DJ Redstone bei YouTube schreibt, ich diskutiere auch in Facebook WordPress-Gruppen, das eskaliert regelmäßig. Das Ganze kann man auch oft einfach lassen. Ja, das ist halt so. Es ist schade. Es ist wirklich schade, weil eine Diskussion kann sehr bereichernd sein, wenn Menschen jetzt Perspektiven und Meinungen austauschen. Aber wenn alle geschlossen mit vermeintlichen Wahrheiten und Fakten in Diskussionen gehen und es nur um Recht haben geht, dann kann daraus natürlich nichts entstehen. Ne? Und das ist so ein bisschen, das ist ein Problem, dem wir uns leider in Social Media, das macht Social Media gar nicht mehr so social oft. Und das ist dem Problem, mit dem sollten wir uns auseinandersetzen, so irgendwie. Und also vielleicht ist es dann ja auch ein, also es verdirbt einem wirklich teilweise die Stimmung, aber es ist Gott sei Dank ja auch nur die Social Media Bubble, die ja nicht unbedingt repräsentativ ist für die Gesellschaft da draußen so. Aber man ist schon teilweise entsetzt, mit was für Kampfmonturen Menschen da in Social Media rumlaufen und mit gezücktem Schwert und gezogener Waffe in Diskussionen reinspringen. Ist wirklich erschreckend. Aber in Diskussion, es gibt konstruktive Diskussionen, die führe ich immer wieder. Ich habe zum Beispiel heute was über diese FAQ, den Wegfall der FAQ-Snippets oder zumindest das deutliche Verringern beim Ausspielen. Da läuft gerade eine sehr interessante Diskussion unter meinem Beitrag, wo ich finde, sehr viele Perspektiven zusammengetragen werden. Auch das passiert mir tatsächlich bei LinkedIn dann doch, Gott sei Dank, unter meinen eigenen Beiträgen dann häufig, dass ich da sehr viel auch noch mitnehmen kann aus der Diskussion quasi. Und das sollte es eigentlich sein. Dafür sollten diese Diskussions- oder Kommentarspalten eigentlich da sein und nicht nur drunter zu schreiben, du bist der Beste oder einfach nur zu fronten oder irgendwie nur rumzuschreien. Irgendwie ist echt anstrengend.
Ja. DJ Redstorm kommentiert das gerade nochmal hier, sagt, aber hey, das war schon in Foren so, es hat sich nur verlagert. Also wenn jemand schreibt so, ich möchte XY kaufen, ist das gut? Dann kam eigentlich immer auch die Antwort, warum willst du denn XY? Ne? Und also sehe ich genauso. Also da jetzt wirklich zielführende Diskussionen zu führen, halte ich auch für schwierig. Aber vielleicht sollten wir zurück zu diesem Zeitbudget-Thema kommen. Ich glaube schon, dass mehr Fokus liegen sollte auf dem Produzieren eigener Inhalte, wobei sie in meinen Augen eher so sein sollten, dass sie dann wirklich auch nicht nur selbst Lob sind und hey, was haben wir alles geil gemacht oder irgendwelche blöden Sinnsprüche, die natürlich auch gerne verteilt werden oder ja, sowas, sondern wirklich, dass man sich überlegt, was ist jetzt eigentlich wirklich, was ist relevant, was ist interessant und vor allem auch, wenn es jetzt schon um Zeitbudget geht, dann geht es ja irgendwie auch ums Thema Effizienz. Und Effizienz muss da immer heißen, so also einmal Effektivität und Effizienz, ne, muss man natürlich auseinanderhalten können. Aber die Frage ist, bringt mir das eigentlich alles was?
Genau, und da sind wir, interessante Frage, Effizienz, aber woran machst du die Effizienz fest? Du hast auf der einen Seite natürlich den Aufwand, ne, den kannst du festmachen und auf der anderen Seite hast du den Output. Und beim Output ist ja spannend, ist der Output für dich Reichweite, ist der Output für dich Engagement, Interaktion, was ja oft auch durch die Algorithmen gesteuert Hand in Hand geht. Aber was ist das Output, was du erreichen willst? Und ich glaube, viele bei LinkedIn folgen halt diesem Reichweitenparadigma. Die achten nur noch darauf, wie viele Impressionen erzeugt ein Beitrag meinetwegen oder wie viele Likes und fangen dann irgendwann an, Posts nach Blaupause zu veröffentlichen jedes Mal. Ne? Entweder bei jedem Post ein Selfie, weil das gut funktioniert hat, oder bei jedem Post einen Slider, weil das gut funktioniert hat, oder weil man versucht so die Reichweitenformel zu dechiffrieren und nur noch danach zu handeln. Und dann, es funktioniert halt teilweise leider auch, glaube ich. Aber die Frage ist, was ist der Impact dann dadurch? Ist die Reichweite wirklich der relevante Impact oder den man gegen den Aufwand halten sollte? Oder was hält man gegen den Aufwand? Ich habe noch einen Punkt, und zwar andere Beiträge teilen. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, weil für mich war Social Media auch immer Gedanken und Beiträge von anderen teilen, auch gerne mit externen Links. Und das muss man leider sagen, funktioniert bei LinkedIn immer noch nicht besonders gut. Sprich, der Algo stuft einen dann doch auch bezüglich Reichweite, muss ich dann eben sagen, deutlich ab, wenn man irgendwie externe Links reinpackt oder wenn man, vor allen Dingen, wenn man die Teilenfunktion von LinkedIn nutzt, scheint der Algo das überhaupt nicht zu belohnen. Und das finde ich schade, weil es gibt diese Teilenfunktion und Social Media ist auch für mich Teilen. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das war immer eins, seit 15 Jahren in der Social Media Welt unterwegs und das war immer ein Teil, auch Gedanken von anderen direkt zu teilen. So, das war bei Twitter funktioniert das auch super. Twitter ist auch ganz stark darauf angelegt und da habe ich nicht das Gefühl, dass du so abgestuft wirst, weil du andere Beiträge direkt teilst.
Und vielleicht noch ein Gedanke, vielleicht so eine Anekdote. Ich war mal auf einer Netzwerkveranstaltung in Münster. Und das war ein total schräger Abend, weil da waren nur Leute zum Netzwerken, die eigentlich was anzubieten hatten. Also da waren eigentlich nur die ganzen AWDler der Nation, also die ganzen Finanzberater. Und alle waren eigentlich auf Kundenfang da, aber alle halt mit dem gleichen Ziel. Hat natürlich null funktioniert dieser Abend, weil die wollten alle gar nicht netzwerken. Und vieles von dem, was so in sozialen Netzwerken passiert, glaube ich, passiert mit der gleichen Intention. Also ich like etwas oder ich kommentiere etwas. Nur eigentlich mit dem Hintergedanken im Kopf, dass ich sage, ja, aber die wollen ja bestimmt auch irgendwas von mir. Und dann guckt man eben auf diese platten Metriken oder sagt sich, boah, ich muss jeden Tag ein Ding kommentieren, aber es passiert nicht so intrinsisch motiviert, weil das spannend ist, was andere Leute da erzählen, sondern es passiert einfach nur, weil ich immer noch meine Agenda auf dem Schirm habe. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was aus diesem Post von Kerstin Hoffmann, durchschimmert, nämlich Zitat von ihr, wer bei LinkedIn nur kommentiert, um die eigene Sichtbarkeit und Reichweite zu erhöhen, hat Social Media nicht verstanden, schreibt sie. Und da muss ich ja vollkommen zustimmen. Also das stimmt, wenn du jetzt einfach nur quasi die Regel hast, ich logge mich immer um 9 Uhr morgens ein und like erstmal da 3 Beiträge und kommentiere erstmal irgendwo was, ich glaube, das wird wirklich nicht so gut funktionieren.
Ich glaube, da kommt wieder dieses Skalierungs- und Systematisierungsthema rein. Also ich glaube, Skalierung und Systematisierung ist in manchen Sachen absolut notwendig, aber in Social Media nicht. Ich glaube, in Social Media hat es am wenigsten verloren und entspricht nicht dem originären Zweck dieser Plattform, etwas zu systematisieren dort. Auch nicht mit KI, um vielleicht den Bogen zu spannen zum Beginn. Zum Beginn,
ja. Dann können wir doch eigentlich den Bogen zum Ende hinspannen. Vielleicht in jedem Fall nochmal alles, worüber wir gesprochen haben, die URLs, vor allem für Thema Nummer 3 und 4, findet ihr natürlich in den Shownotes. Klickt euch da gerne nochmal durch auf die beiden Posts. Ansonsten würde ich Olaf wie immer hier das letzte Wort überlassen, dann kann ich nämlich schon mal gucken, dass ich hier unsere Schlussmusik zum Laufen bringe. Übrigens, neues Feature bei Restream, finde ich total geil, du kannst jetzt so Hintergrundmusik abspielen.
Ah, sehr schön, dann kann ich jetzt das quasi über das Outro schon anfangen auszumoderieren, ja?
Ich probiere das mal gerade, hier gibt es nämlich Chill Hop, ich weiß nicht, hörst du das?
Okay. Oh ja, höre ich, ja, sehr schön, das... Danke dir auch, DJ Redstorm. Wir sind raus an der Stelle. Folgt uns bei YouTube schon. Nein, folgt uns bei Spotify, vor allen Dingen, wenn ihr uns in Audioformaten hören wollt. Spotify sind wir, iTunes natürlich auch. Da findet ihr uns weiterhin wie immer im Audioform. Sonst folgt Markus oder mir oder unseren beiden Agenturen, Blue Fusion Aufgesang, auf deren YouTube- und LinkedIn-Kanälen. Und an der Stelle sind wir dann raus und freuen uns auf den nächsten Monat mit euch, wenn wir wieder sagen OM-Café.
Bis dann.
Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.
OM-Café. OM-Café. Der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Kopp. OM-Café. Let's get it! OM Kaffee.